Guten Morgen. Ich lese uns den Predigttext für heute und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese aus dem Brief an die Hebräer aus dem ersten Kapitel die ersten vier Verse. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja auch ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du heute sprichst. Und wir bitten dich, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, es geht um Redewendungen. Kurze Frage in die Runde, also ihr dürft antworten dann. Was sind denn so weihnachtliche Redewendungen? Einfach reinrufen. Schöne Weihnachten, ja, sehr gut. Weiter. Frohes Fest. Frohes Fest. Alles Gute, besinnliche Weihnachten, okay. Schöne Feiertage. Okay, das kann ich jetzt nicht wiederholen. Ja, vielen Dank. Also, weihnachtliche Redewendungen. Eines nicht gefallen, frohe Weihnachten. Kennt jeder. Aber die Frage ist ja, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir solche Redewendungen benutzen? Ja, frohe Weihnachten. Was meinen wir damit? Freude trotz Stress? Fröhliches Geschenke auspacken? Oder eine von Freude geprägte Zeit in der Familie? Oder wünschen wir jemandem, dass die Zeit so läuft, wie er sich das vorstellt, damit er sich freuen kann? Wir feiern das Fest der Liebe, auch so eine Redewendung. Welche Liebe? Ja, die von Pärchen oder von frisch Verliebten? Oder meinen wir vielleicht, dass die Stimmung in der Familie bitte unter allen Umständen von Liebe geprägt sein soll? Also auf jeden Fall ein liebevoller Umgang, einmal im Jahr die Fassade wahren, bitte nicht ausfällig werden. Tante Emma sagen, dass der Nachtisch geschmeckt hat, obwohl er ihm doch nicht geschmeckt hat, damit das nicht irgendeine blöde Konsequenz hat. Und wenn man die Geschenke auspackt, dann bitte bei jedem Geschenk immer schön lächeln und keine Enttäuschung zeigen, damit es keinen Stress gibt. Oder eine weitere Redewendung, ich wünsche mir weiße Weihnachten, also Schnee. Aber was hat denn Schnee mit Weihnachten zu tun? Genauso wenig, meiner Meinung nach, wie ein Weihnachtsbaum oder ein Adventskranz oder diese ganze pompöse Deko, die wir so in Häusern oder in der Stadt sehen. Ja, also mein persönliches Highlight sind ja diese Beamer, die kennt ihr bestimmt, die so ganze Häuserwände bestrahlen mit irgendwelchen Schneeflocken und Sternen und was auch immer. Die Geburt von Jesus, um die es an Weihnachten eigentlich geht, die kannte das alles nicht. Und dann spulen wir ein bisschen weiter, kurz nach Weihnachten. Man begegnet sich wieder. Was ist die Frage, die man stellt? Hast du Weihnachten gut überstanden? Ah ja, alles klar. Wie soll das denn gehen, wenn es ein frohes Fest war oder man wünscht sich ein frohes Fest, soll ein Fest der Liebe sein? Warum muss man dann fragen, hast du Weihnachten gut überstanden? Ist Weihnachten doch schlimm? Schwierig zu meistern? Für die einen vielleicht eine Herausforderung für die Psyche, weil man muss mit Onkel Karl und Oma Müller mal sprechen oder mit der etwas schwierigeren Schwester, die man nur einmal im Jahr sieht. Oder es ist eine Herausforderung für den Körper. Man muss ja was Gutes essen und man muss irgendwie mit dem ganzen Essen klarkommen. Das ist nicht so einfach. Was war denn an Weihnachten zu überstehen? Wir reden viel. Nicht nur, wenn der Tag lang ist, wir reden. Und wir reden oft auch einfach nur so daher und machen uns eigentlich nicht wirklich Gedanken darüber, was wir eigentlich sagen. Da gibt's halt einfach Redewendungen, die benutzt man. Was genau die bedeuten, weiß man vielleicht gar nicht mehr, hat man 1000 Mal gehört. Ja, ist auch egal, man kann sie einfach benutzen. Und dann gibt's ja auch diese, ich nenne sie mal christlich-weihnachtlichen Redewendungen, ohne das abwertend zu meinen. Gott macht sich klein. Gott wird Mensch. Gott kommt in die Welt. Und ihr könnt es ergänzen, euch fallen bestimmt noch viele andere ein. Redewendungen. Was genau ist eine Redewendung? Ich habe das mal nachgeschlagen. Also eine Redewendung ist eine feste Verbindung mehrerer Wörter zu einer Einheit, deren Gesamtbedeutung sich nicht unmittelbar aus der Bedeutung der einzelnen Elemente ergibt. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Ich ergänze die Definition aber mal. Die Gesamtbedeutung einer Redewendung ist den meisten auch nicht bekannt. Ist meine Vermutung. Man benutzt sie einfach. Wie ist das denn bitte mit Weihnachten? Wissen wir wirklich, was diese christlichen Redewendungen, die wir so häufig benutzen, die wir vielleicht auf Karten draufschreiben, wissen wir, was das eigentlich bedeutet? Ist uns eigentlich die Gesamtbedeutung von Weihnachten noch klar? Oder interessieren uns eigentlich nur bestimmte Teile? Vielleicht sogar Teile, die eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Wie eben dieser Weihnachtsbaum oder die Plätzchen oder dass die Familie einmal im Jahr zusammenkommt. In dieser Geschichte da vorhin, da gab es das alles nicht. War das dann deswegen kein Weihnachten? Ich glaube schon, dass es Weihnachten war. Im Text steht, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Das ist eine Erinnerung. Der Brief an die Hebräer fängt mit einer Erinnerung an. Eine Erinnerung an die Geschichte, die das Volk Israel mit ihrem Gott erlebt hat. Das heißt, das ist ein Brief, der ist gerichtet an ehemalige Juden, die sich aufgemacht haben, um Jesus nachzufolgen. Den Autor, den kennen wir nicht, der wird im Brief nicht genannt, aber er kennt diese Geschichte und er erinnert das Volk daran, wo sie herkommen. Er erinnert sie, Gott redet. Er hat zu euch geredet, immer und immer wieder, durch die Propheten, auf ganz, ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Gott hat damals Menschen berufen und die haben Botschaften überbracht. Das waren nicht irgendwelche Spinner, die Halluzinationen hatten oder Einbildungen weitergegeben haben. Nein, das waren Menschen, die waren von Gott in den Dienst genommen und haben nicht aus sich selbst heraus geredet. Und durch diese Menschen ist Gott mit seinem Volk in Kontakt getreten. Er hat sein Volk ermutigt. Er hat sein Volk ermahnt. Er hat sein Volk erinnert. Er hat Hoffnung vermittelt. Gott war durch diese Menschen mit seinem Volk in Kontakt. Und dann auf einmal Schweigen. Nichts mehr. Gott redet nicht mehr. 500 Jahre lang, das hat das Volk Israel erlebt. Vor 500 Jahren, das war das letzte Mal gewesen. Damals durch den Propheten Maleachi, mit dem das Alte Testament aufhört. Schweigen. Und dann passiert eine Wendung. Aber jetzt, steht in dem Text, Gott redet. Gott hat wieder gesprochen. Aber diesmal ist es irgendwie anders. Jetzt am Ende der Zeit. Eine neue Zeit hat begonnen, ein neues Zeitalter. Das, was Gott redet, hat seinen Höhepunkt erreicht. Die Rede Gottes erreicht ihren Höhepunkt. Es ist eine Wendung in der Rede Gottes. Es ist eine Redewendung. Weihnachten ist eine Redewendung, aber eine andere, als wir diesen Begriff so kennen. Eine Redewendung deswegen, weil Jesus eben nicht einer von vielen ist, nicht auch irgendwie ein Prophet in einer Reihe von vielen. Nein, er ist mehr. Mehr als Jona, mehr als Amos, mehr als Ezekiel, mehr als Jesaja, als die ganzen Propheten, die wir kennen. Im Text steht, er ist der Erbe aller Dinge. Er ist derjenige, durch den Gott die ganze Welt geschaffen hat. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. Er ist derjenige, der durch sein Wort, durch die Kraft seines Wortes das ganze Universum trägt. Er ist der Sohn Gottes. Und mit diesem Sohn ist alles gesagt. Gott hat gesprochen, ein für alle Mal. Mehr muss nicht gesagt werden. Weihnachten, das ist der Beginn dieser Rede Gottes. Und es fängt an mit einem kleinen Baby. Und trotzdem ist es eine gewaltige Rede, geradezu episch. Was danach kommt, ist eine neue Epoche, etwas, das die Welt noch nie gesehen hat und das auch nie wiederholt werden wird. Das ist eine einmalige Sache, was damals an Weihnachten passiert ist. Denn dieser Sprechende, Gott, kommt selbst. Er spricht nicht mehr durch andere. Er wendet sich seiner Welt zu. Der Autor der Welt, der Schöpfer der Welt, wird Teil seines eigenen Werkes. Er wird eine reale Person in Raum und Zeit. Jesus wird als Mensch geboren. Und er wächst auf, wie wir. Er hat eine Kindheit, er hat Eltern. Er lernt einen Beruf. Er fängt an zu lernen. Er heilt Menschen. Er ist unterwegs mit seinen Jüngern. Und er teilt sein Leben mit ihnen. Und trotzdem ist er mehr. Im Johannesevangelium können wir das total toll nachlesen. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wer Jesus handeln sieht, sieht den Vater handeln. Wer Jesus erlebt, der erlebt den Vater. Wer Jesus reden hört, hört den Vater reden. Warum? Im Hebräertext steht, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jesus ist der Sohn Gottes. In ihm hat Gott gesprochen. Aber was hat er gesprochen? Aber bevor wir uns dieser Frage zuwenden, halten wir erstmal fest, er hat gesprochen. Und das ist schon was ziemlich Besonderes. Es fängt damit an, dass Gott redet. Das heißt, Gott sucht Kommunikation mit uns. Wenn ich irgendjemanden, der da draußen im Foyer steht, sehe und er sieht mich und ich laufe an ihm vorbei, dann ist das eine ziemlich klare Botschaft. Wenn ich jemanden sehe und er sieht mich und ich gehe auf ihn zu und fange an mit ihm zu reden, ist das auch eine sehr klare Botschaft. Es ist ein Signal. Durch sein Reden will Gott Gemeinschaft mit uns herstellen. Er spricht uns an. Das ist sein Anliegen, seit er die Welt erschaffen hat. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte, die Israel erlebt hat und die auch wir mit Gott erlebt haben. Und in Jesus erreicht es seinen Höhepunkt. Gott spricht uns an. Er will so sehr Gemeinschaft mit dir haben, dass er selbst kommt. Er redet nicht nur davon, dass er Gemeinschaft haben will, er handelt. Beides gehört bei Gott zusammen. Es bildet eine Einheit. Und er lebt mitten unter uns. Aber das ist nicht alles. Im Brief heißt es weiter, dass der Sohn ein Opfer gebracht hat. Er ist gestorben. Ein Opfer, das von den Sünden reinigt. Jesus stirbt für uns. Um uns Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen, stirbt er. Er gibt sein Leben, er gibt alles, was er hat, um uns für sich zu gewinnen. Das macht man nicht einfach mal so, für jemanden sterben. Das macht man, weil man jemanden liebt, über alles, weil einem jemand wichtig ist. Das ist Liebe. Gott liebt uns. Das spricht er in seinem Sohn. Und in seinem Handeln sehen wir genau das passieren. Eine hingebungsvolle und bedingungslose Liebe. Wie erlebst du Weihnachten? Weihnachten ist ja nicht unbedingt immer eine schöne Zeit. Es gibt genug Menschen, die am liebsten gar nichts von Weihnachten wissen wollen. Die finden es zum Kotzen. Die ganze Freude, das ganze Pompöse und was auch immer darum, die haben keinen Bock da drauf. Dieser Anspruch, dass man sich freuen muss, dass alles toll sein muss, dass alles schön sein muss, können damit nichts anfangen, weil es ihnen schlecht geht. Weil sie Trauer erleben, weil sie Leid erleben, weil sie Verletzungen erleben. Weihnachten ist eine Erinnerung. Gott kennt das auch. Gott hat das selbst erlebt. Jesus ist im Dreck geboren, nicht in irgendeinem schönen Krankenhaus. Jesus hatte kein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Jesus war regelmäßig auf der Flucht und Menschen waren unfair zu ihm. Menschen haben versucht, ihm zu schaden mit allen möglichen Mitteln. Und er hat erlebt, dass alle seine Freunde, wirklich alle, ihn im Stich gelassen haben. Und er hatte solche Angst vor dem Tod, dass er seinen Vater gefragt hat, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Und am Kreuz fühlt er sich nicht einfach nur verlassen von Gott, am Kreuz ist er verlassen von Gott. Jesus hat das alles erlebt. Wie geht es dir? Willst du mit Gott vielleicht nichts mehr zu tun haben oder mit Weihnachten? Oder wünschst du dir vielleicht, dass Gott endlich wieder redet? Endlich mal? Weil du vielleicht riesige Zweifel an ihm hast? Oder weil die Situation auf der Arbeit oder in der Familie nicht mehr wirklich zu ertragen ist? Weil du irgendjemanden verloren hast, den du liebst? Oder weil du merkst, dass dir alles über den Kopf wächst und einfach zu viel ist? Oder weil dir Gemeinde und Mitarbeit keine Freude mehr bereitet und weil es irgendwie alles sinnlos erscheint? Oder vielleicht, weil du ganz einfach alles am liebsten hinschmeißen willst und heulend weglaufen willst, weil du keinen Bock mehr hast? Weihnachten ist eine Erinnerung. Für dich, der du mit Gott fertig bist oder der du Fragen hast oder keine Lust mehr auf Weihnachten hast, Gott ist nicht fertig mit dir. Gott liebt dich, er hat gesprochen. Und Gott erwartet übrigens auch nicht, dass du dich immer freust an Weihnachten oder dass du gut gelaunt bist. Du musst dich bei Gott nicht verstellen. Er weiß, wie schwierig das ist, als Mensch zu leben und mit Leid und Trauer und Zweifeln und schwierigen Situationen konfrontiert zu sein. Das hat er selbst erlebt. Und für dich, der du dir wünschst, dass Gott redet, Gott hat schon alles gesagt. Gott hat geredet. Wir können das nachlesen. Ich finde das total cool. Auf der NGÜ steht unten ganz klein, das kann man jetzt nicht sehen. Gott spricht heute. Gott redet zu uns heute. Das ist alles niedergeschrieben, was damals passiert ist. Und wir dürfen das für uns in Anspruch nehmen. Das, was da drin steht, ist wahr. Gott redet. Und er hat uns allen ein für alle Mal gezeigt, wie sehr er uns liebt, wie sehr er dich liebt. Alles ist gesagt. Mehr muss nicht gesagt werden. Aber damit hört dieser Text nicht auf. Es endet nicht damit, dass Gott durch seinen Sohn gesprochen hat. Da bleiben wir ja oft stehen. So, ja, er ist für mich gestorben, schön, ich kann jetzt in Gemeinschaft mit Gott leben, alles ist gut, das stimmt. Aber damit hört der Text nicht auf. Es geht um mehr. Der Text lenkt unseren Blick woanders hin. Dieser Sohn ist der Schöpfer der ganzen Welt, der über allem steht. Und der wird ganz, ganz klein. Gott spricht. Und der stirbt für uns. Das gehört zur Rede Gottes. Aber dann passiert noch was. Es geht nach oben. Nachdem er das Opfer gebracht hat, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Selbst im Vergleich mit den Engeln ist seine Stellung einzigartig. Ihm wurde ja ein unvergleichlich höherer Titel verliehen als ihnen. Nachdem er das Opfer gebracht hat, dieser Tod ist eine Etappe. Es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist die Erhöhung. Er nimmt seinen rechtmäßigen Platz ein. Er nimmt den Ehrenplatz im Himmel ein. Und es wird ihm ein Titel verliehen, der über allen drüber steht. Auch über den Engeln. Paulus schreibt an die Philipper, darum hat Gott ihn hoch erhoben. Er hat ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Ihm ist der Name gegeben, der über allen Namen steht. Herr der ganzen Welt, König der ganzen Welt. Der Sohn Jesus ist König. Und alle himmlischen, alle irdischen und alle unterirdischen Mächte werden ihm huldigen. Jeder wird sich vor ihm verbeugen. Volker hat in seiner Predigt letzte Woche damit geendet, dass er gesagt hat, wir haben einen König. Und ich erlaube mir, das heute mal zu präzisieren. Wir haben den König. Es gibt nur einen König. Jesus Christus herrscht. Und Weihnachten erinnert uns dementsprechend daran, was Gott gesprochen hat, also an diese Redewendung. Aber dazu gehört auch die Konsequenz, was darauf folgt. Nämlich, dass Jesus Herr ist, dass er König ist. Und so wendet diese eine Redewendung unseren Blick weg von der Nabelschau, weg von mir, weg von meiner Familie, weg von den ganzen Geschenken, vom Weihnachtsbaum, von der Deko. Alle Knie werden sich vor ihm beugen. Es geht nicht um mich. Es geht um Jesus, den König. Diese Verse, die sprühen vor Staunen, vor Anbetung, vor Ehrfurcht, vor dem, was da eigentlich passiert. Staunen darüber, dass Gott so auf diese Art und Weise gesprochen hat. Weil dieser König sich nicht zu schade ist, weil er selber kommt, weil er kommt, um das zurückzugewinnen, was ihm eigentlich schon gehört. Er hat die Welt erschaffen. Sie gehört ihm. Und er ist so sehr an ihr interessiert, dass er kommt. Er kommt in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1. Die Welt will nichts mit ihm zu tun haben. Oder Paulus, der schreibt, wir sind mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Wir wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und dieser König kommt. Er rettet sich seine Schöpfung, die sonst an ihrer Schuld zugrunde gehen müsste. Und das beginnt mit Weihnachten. Und dafür gebührt Jesus alle Ehre. Und Weihnachten, wie es sich in unserer Gesellschaft etabliert hat, hat eher die Tendenz, vom Wesentlichen abzulenken. Wir bemühen uns um so viel. Alles muss irgendwie perfekt sein. Das Zusammensein der Familie, das Essen, die Geschenke sollen jedes Jahr immer wieder aufs Neue was Besonderes sein. Aber das wirklich Einmalige ist doch, dass Gott durch seinen Sohn gesprochen hat. Und es scheint fast, als ob Jesus jedes Weihnachten aufs Neue um unsere Aufmerksamkeit kämpfen muss. Ja, da sitzt so ein Typ, weiß nicht, ob er vertieft ist in seinem Handy oder was auch immer. Und hier passiert was Großes. Und er merkt es nicht. Volker hat in seinen letzten beiden Predigten über verschiedene Formen des Haltens gesprochen. Und da ging es ja im Prinzip immer darum, etwas zu unterbrechen, beziehungsweise sich selbst unterbrechen zu lassen. Mit dem Ziel, sich auf etwas zu besinnen. Und ich habe einen Vorschlag heute Morgen für die Weihnachtszeit. Ist ja noch ein bisschen hin. Ich vermute mal, die meisten von euch feiern Weihnachten recht ähnlich. Man hat ja so gewisse Routinen und Abläufe und das ist auch gut so, weil sonst müsste man sich jedes Weihnachten aufs Neue überlegen, wie machen wir das jetzt alles. Mein Vorschlag ist folgender. Mach dieses Jahr eine Sache ganz anders. Nur eine Sache verändern. Und zwar nicht nur eine Sache, die irgendwie so nebenbei ist, sondern eine Sache, die sich wirklich bemerkbar macht. Und jedes Mal, wenn ihr dann drüber nachdenkt, warum machen wir das eigentlich anders, könnt ihr euch an das erinnern, was an Weihnachten sich grundlegend verändert hat. Nämlich, dass Gott uns gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Dass er durch seinen Sohn gesprochen hat, durch den er die ganze Erde geschaffen hat. Und den er zum König über alles gesetzt hat. Und wenn euch das nicht mehr einfällt, dann lest ihr einfach die ersten vier Verse im Hebräerbrief. Was ihr verändern könnt, das wisst ihr am besten. Ich habe mir trotzdem gedacht, ich gebe zumindest mal so ein paar Hinweise, was man vielleicht machen könnte. Also, vielleicht die Geschenke erst einen Tag später auspacken. Das ist sehr schwer, ich weiß. Macht sich auch sehr bemerkbar. Aber es ist zumindest mal eine grundlegende Veränderung. Man kann aber auch kleiner anfangen. Also man könnte ja sich zum Beispiel überlegen, die Weihnachtsgeschichte zu lesen, wenn man das bisher noch nicht gemacht hat. Oder eine andere Weihnachtsgeschichte. Oder man nimmt sich Zeit vor dem Geschenke auspacken oder vor dem Essen und singt nicht nur ein Lied, sondern zwei oder drei Lieder zur Ehre des Königs. Wir haben letztes Weihnachten in unserer Familie das so gemacht, dass wir uns gar nichts geschenkt haben, sondern das Geld, was wir für Geschenke ausgegeben hätten, gesammelt und dann gespendet. Das hat sich sehr bemerkbar gemacht, aber es war auch eine sehr schöne Sache, weil man an das erinnert wird, worum es eigentlich geht. Es gibt also Möglichkeiten und ich ermutige euch, werdet darin kreativ. Und Jesus segne euch dabei. Amen.